Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist DRS 1 am Samstag zu Abend mit der Sendung Zwischenhalt jetzt bis am 7. Ein Projekt zeigt auf, dass Frauen in der Kirche erreicht haben, viel erreicht haben, was sie wollen, aber dass es immer noch etwas gibt zum Erreichen. Das ist eines von unseren Themen jetzt gerade. Und dann erklärt uns ein Psychiater, wieso dass es so viele Menschen gibt, wieso dass es so viele Menschen Mühe damit haben mit dem Herbst und mit der dunklen Jahreszeit. Und wir lassen die Woche ausklingen mit Glocken vom kleinen Dorf im Bündnerland. Also, zu unserem ersten Thema in der Kirche jagt ein Frauenjubiläum das andere. Das neueste Beispiel ist die feministische theologische Zeitschrift Fama, wo jetzt zum 100. Mal rauskommt, was die kirchliche Frauenbewegung in den letzten 25 Jahren erreicht hat. Das zeigt jetzt die Jubiläumsausgabe im Faktenblatt merkwürdig von der kirchlichen Frauenstelle. Judith Wipfler hat die junge katholische Theologin und FAMA-Redaktorin Moni Egger zu Luzern getroffen. Was haben die Kirchenfrauen erreicht, was nicht und wo stehen die Feministinnen heute? Fragen, die jetzt beantwortet werden.
Mit der 33-jährigen Theologin Moni Egger ist eine neue Generation angetreten in der FAMA-Redaktion. Zum Team der Zeitschrift sind eine ganze Reihe von jungen Theologinnen gekommen. Gibt es da nicht auch Reibungen zwischen Altfeministinnen und Jungakademikerinnen?
In meinem eigenen Umfeld habe ich das wirklich überhaupt noch nie so erlebt. Sondern ganz im Gegenteil, die älteren, sogenannten älteren Frauen sind einfach total froh, wenn ich komme als Jüngere, neuen Wind reinbringen und wirklich mit offenen Armen empfangen werden.
Und Moni Egger stellt sich sogar gern in die Tradition von ihrer Vorgängerinnen.
Wenn ich mich anschaue und meine Kolleginnen in meinem Alter, sind wir auch einfach stolz, dass wir dürfen den Weg weitergehen, der uns vorausgegangen worden ist. Wir sind dankbar für das, was gemacht worden ist. Wir haben vielleicht ein bisschen mehr Ruhe, weil wir nicht mehr den Kampfgeist aufbringen müssen.
Was die Älteren erkämpft haben, das kann man jetzt nachlesen im Faktenblatt «Merkwürdig» von der kirchlichen Frauenstelle. Heute hat es spezielle Frauengottesdienste, Basistreffen wird Frauensynode, Frauenforschungsstellen an Unis und Frauenbeauftragte in der Kirche. Ist die junge Katholikin Moni Egger zufrieden mit dem, was man hier erreicht hat?
Ich glaube, wir haben heute wirklich ein sehr diversifiziertes Angebot. Und wenn man das Glück hat, in einem Ort zu leben, wo es eine aktive Frauenkirche hat, dann habe ich das Gefühl, ich dort in Luzern finde, was ich für mein spirituelles Leben brauche. Was natürlich bleibt, ist der Konflikt mit der offiziellen Kirche. Also gerade im katholischen Bereich gibt es die Spannung, die einfach da ist und die ich als katholische Frau, ausgebildete Theologin, spüre, merke, in jedem Gottesdienst ist nicht eine gläsige Decke, sondern eine Decke aus Beton, wo mir meinen Platz zuweist oder zuweisen will. Und ich glaube, das bleibt schmerzlich und weil es weh macht.
Dass Frauen zum Beispiel nicht können Mess feiern als Priesterinnen in ihrer Kirche, das tut der Moni Egger zwar weh, aber sie hat auch gelernt, damit zu leben.
Ja, ich denke, auf katholischer Seite ist man sich da relativ einig und sieht Zeichen von der Zeit, die von der Kirche her kommen, da gibt es relativ wenig Freiraum. Und es gibt aber handherum ganz, ganz viele Frauen, die mit dieser Aufbruchenergie aus den 60er Jahren und jetzt aber auch immer noch ihren Platz finden in der Kirche, in der Ortskirche und den gut und sehr, sehr sinnvoll und kreativ einnehmen. Das ist eine Spannung. Ja, ich glaube, darf die Hoffnung nicht aufgeben, dass das eine fruchtbare Spannung ist.
In den 60er und 70er Jahren sind Frauen noch voller Kampfgeist gewesen. Sie haben ganz fest aufs Zweite Vatikanum gehofft und sind optimistisch gewesen, als gleich mal auch Frauen können zu Diakoninnen geweiht werden. Die Moni Egger hat zwar Träume noch nicht aufgegeben, ist aber eher pragmatisch geworden.
Eine vage Hoffnung, wenn ich jetzt viele jüngere Frauen auch, die keine Lust haben, um diesen Kampf zu kämpfen, weil so viel Energie eingesetzt worden ist und so wenig erreicht worden ist, wo ich denke, da ist es fruchtbarer, wenn man andere Wege findet, eben sich Freiräume finde irgendwo, wo man das kann leben kann, wo stimmt, wo man auch überzeugt davon ist. Ich versuche mich so wenig wie möglich kränken zu lassen und trotzdem als katholische Theologin mit der Kirche in der Kirche weiterzugehen.
Die katholische Theologin Moni Ecker von der Zeitschrift Fama über den Status quo von der kirchlichen Frauenbewegung. Das sind Informationen von der Judith Wipfler. Sie hat mit ihr geschwätzt. Das Projekt Merkwürdig ist gerade jetzt mit dem Marga Bührig Preis ausgezeichnet worden.
Well, a man walked down by Galilee, so the holy book I see. And a great multitude was a gather there without a thing to eat for days. Up stepped the little boy with a basket. Please take this, Lord, he said. And with just five loaves and two little fishes, 5,000 have fish and bread. Who was it, everybody? Who was it, everybody? Who was it, everybody? It was Jesus Christ, our Lord. Now pay close attention, little children. It's somebody you ought to know. It's all about a man that walked on earth nearly 2,000 years ago. Well, he healed the sick and afflicted, and he raised them from the dead. Then he nailed him on an old rugged cross and put thorns on his head. Who was it, everybody? Who was it, everybody? Who was it, everybody? It was Jesus Christ, our Lord. Well, they took him down and they buried him, and after the third day, when he came to his tomb, when he knew he was gone, cause the stone was rolled away. He's not here, for he is risen, the angel of the Lord then said. And when they saw him walking with his nail-scarred hands, they knew he came back from the dead. Who was it, everybody? Who was it, everybody? Who was it, everybody? It was Jesus Christ, our Lord. Who was it, everybody? Who was it, everybody? Who was it, everybody? It was Jesus Christ, our Lord. Who was it, everybody? Who was it, everybody? Who was it, everybody? It was Jesus Christ, our Lord.
Katzmann-Chor auf der Seite. Wenn Tage kürzer sind und Nächte wieder länger, wenn es kalt ist von aussen und die Sonne fast nicht mehr durchkommt, dann packt viele Menschen so etwas wie den November Blues. Sie sind müde und schlecht gelaunt. Solche Stimmungsschwankungen sind aber an und für sich natürlich. Aber dann gibt es auch Menschen, die in ein richtiges Loch hineingehen und depressiv werden. Depression ist eine ernsthafte Krankheit. Ein Fachmann auf dem Gebiet ist der Zürcher Psychiater und Professor Daniel Hell. Sein Name ist Programm. Für ihn ist Depression aber nicht nur eine medizinische, sondern auch eine spirituelle Herausforderung. Der Lorenz Marti hat mit ihm geredet.
Daniel Hell, ihr befasst euch schon lange mit Depressionen und seid ein bekannter Spezialist auf dem Gebiet. Was fasziniert euch an diesem Thema?
Sicher mal die Vielschichtigkeit von Depressionen. Also es gibt eine biologische Seite, wo heute die Neurobiologie erforscht, also die Hirnforschung. Es gibt eine soziale Seite, eine psychologische Seite. Und neuerdings entdeckt man auch immer mehr, dass quasi eine geistig-spirituelle Seite ebenfalls wichtig ist. Die Vielschichtigkeit ist faszinierend. Ich habe auch entdeckt in der Behandlung von vielen depressiven Menschen, dass das ja tatsächlich auch wirklich Menschen sind, die oft sehr sensibel sind, oft auch aus ihrer Sensibilität heraus anstossen im Leben. Und ich habe entdeckt, dass bei aller äußeren Blockaden und Steifheit der Menschen in der Depression, dass bei all dem Ausbremstsein eigentlich eine innere Dynamik vorhanden ist und dass man mit so Menschen eben nachher gut arbeiten kann.
Dass also da mehr passiert in einem depressiven Menschen, als man nach aussen sieht?
Ganz genau. Man hat immer so das Gefühl, ja, äußerlich das sind erstarrte Menschen, das ist uninteressant und das Gegenteil ist wahr. Das sind Menschen, die oft an etwas knagen, sich mit dem auseinandersetzen, nicht zurechtkommen, irgendwo anstoßen an einer Schwierigkeit, aber nicht lucken. Und da ist eine innere Dynamik natürlich auch oft, innere Konflikthaftigkeit vorhanden. Aber es geschieht etwas. Und wenn es gelingt, das innere Geschehen wieder zum Ausdruck bringen zu können und auch der äußere Stopp zu durchdringen, dann ist das etwas Schönes, wenn ein Mensch wieder aufblüht.
Jetzt hat man ja heute noch schnell von einem Menschen, sei depressiv. Was versteht ihr als Fachmann genau unter dem Begriff depressiv und Depression?
Da muss ich auf die Weltgesundheitsorganisation zurückgreifen. Es gibt klare Definitionen. Die wichtigsten die Hauptkriterien sind deprimiert sie im Sinn von niedergeschlagen sein, bedrückt sie, aber eben sehr tief und sehr lang anhaltend, also mindestens 14 Tage. Das ist ein Interessenverlust, eine Müdigkeit, eine Antriebsstörung. Und dazu kommen dann viele andere Symptome, insbesondere Selbstvorwürfe, Selbstinfragestellung, aber auch körperliche Symptome wie Schlafstörungen oder Appetitstörungen. Man tut also heute Depression diagnostizieren aufgrund des Erlebens der Betroffenen. Und es gibt bisher noch keine biologischen Marker, die quasi das von außen gesehen so eindeutig festlegen lassen.
Die Symptome, die ihr jetzt aufgezählt habt, Niedergeschlagenheit, Müdigkeit, Schlafstörungen und so weiter, die kennt ja eigentlich jeder Mensch aus seinem Leben. Hat ja auch jeder Mensch eine depressive Seite in sich? Und kennt ihr das selber auch von euch?
Ich kenne das sehr wohl von mir. Also nicht jeder Mensch wird wirklich depressiv. Also er leidet eine schwere Depression, die ihn hindert im Leben. Aber immerhin, etwa jeder fünfte bis jeder vierte Mensch erlebt das einmal, auch so eine schwere Depression im Leben. Aber das andere, das deprimiert sein, einmal niedergeschlagen sein, kürzere Zeit, sich einmal ein bisschen hintersinnen, sich selber Fragen stellen und sich selber in Frage stellen, das ist etwas, was zum Leben gehört. Und ich denke, man kann das nicht wegwischen, genau wie man Angst als bis Grundlegendes im Menschsein nicht einfach streichen kann.
Jetzt ist für die Schulmedizin Depression zuerst eine Krankheit, die man muss bekämpfen muss. Für euch ist es aber nur die eine Seite der Medaille. Ihr plädiert auch für ein geistiges, für ein seelisches Verständnis von Depression. Was heisst das genau?
Dass man einen Mensch in der Depression nicht nur jetzt vom Körperlichen her ernst nimmt, dort muss man ihn auch sehr ernst nehmen, sondern dass man auch in seinem Erleben das, wie er sich spürt und empfindet, dass man von dem auch ausgeht. Und dann gibt es ja das Bewusstsein, wo wie hinter dem Gemüt und hinter dem Alltagserleben ist, wo man kann zu dem, was eigentlich geschieht und zu dem, was man an sich selber spürt, kann Stellung beziehen. Dass er merkt, ich muss mich nicht mit allem identifizieren, was ich fühle, was ich denke. Es gibt noch etwas in mir, ein Bewusstsein in mir, das quasi hinter dem Alltagserleben steht.
Ist die innere Instanz, das Bewusstsein, das fast wie ein bisschen zuschaut, was da mit dem passiert, in einem selber vorgeht, ist das das, was man früher Seele gesagt hat?
Ich würde es so sehen, ja. Man hat sicher auch Geist gesagt dazu, das kommt ein bisschen auf Traditionen an. Aber für mich ist das Ziel. Also das letztlich eben gerade nicht messbare, gerade nicht erforschbare, es ist auch schwer davon zu reden, weil es eben nur etwas ist, was jeder einzelne Mensch für sich kann erfahren. Aber für mich ist das Ziel.
Ist es denn heute noch möglich, im Zeitalter von Neurobiologie, von Gehirnforschung, von dieser ganzen biochemischen Medizin, noch von so etwas Unfassbarem wie vor Seele zu reden? Kann das der Facharzt heute noch?
Ich glaube, man muss beides machen. Ich glaube, man muss ganz genau erforschen, was man genau kann erforschen. Und das ist ja immer eine Sicht von außen, was man kann von außen beobachten mit allen Instrumenten, nicht nur mit dem Mikroskop, sondern jetzt auch mit ganz komplizierten, computerisierten, bildgebigen Verfahren kann man ja schauen, was im Hirn vorgeht. Das muss man alles machen. Man kann das alles sehen und man kann vielleicht von außen gesehen gewisse Zusammenhänge erkennen. Aber wenn wir uns quasi nur so sehen, wenn wir uns quasi nur immer nur von außen anschauen und nur von außen diagnostizieren, dann wären wir am Schluss nicht jemand, eine Person, sondern etwas, ein Ding, eine Maschine. Und das kann es ja nicht sein. Ich würde darum ganz einfach oder vielleicht auch ein bisschen salopp sagen, je mehr Hightech wir heute haben, desto wichtiger ist High Touch, Zuwendung zu dem Personalen, zu dem Innersten.
Bei der Suche nach einem seelischen, geistigen Verständnis vor Depression seid ihr, Daniel Hill, auf die Wüstenväter gestossen. Die frühen christlichen Eremiten, die alleine irgendwo in den Wüsten von Oberägypten gelebt haben. Was habt ihr da gefunden?
Ja, primär hat mich fasziniert, dass die frühchristlichen Eremiten, die sich an Extrembedingungen in der Wüste, Hitze, Kälte, allein sein, ausgesetzt haben, dass die Entdeckungen gemacht haben über Depression, die wir jetzt in ganz moderner Zeit erst wieder neu entdeckt haben. Dass sie vieles vorausgenommen haben, was die Psychoanalyse entdeckt hat, was die kognitive Psychotherapie, also auch die Verhaltenstherapie entdeckt hat. Das haben sie vorausgenommen. Das ist eigentlich über 1500 Jahre hinweg vergessen gewesen. Und dann haben sie eben Weg gefunden. Wie geht man mit dem um? Was sind empfindliche Gedanken, also negative Gedanken, die einem die gute Laune nehmen, die einem abstimmen? Wie kann ich mit diesen negativen Gedanken umgehen? Und für mich noch ganz schön formuliert, haben sie im Grunde gesagt, wir können nichts dagegen machen, dass ich, gerade auch in der Depression uns die negativen Gedanken zufliegen. Aber wir können wahrnehmen, dass das einfach Gedanken sind, die uns plagen. Und wir müssen uns nicht mit denen identifizieren. Wir müssen nicht sagen, jawohl, der negative Gedanke, du kannst nichts, du bist nichts, du hast keine Chance, hat recht. Also man muss quasi den Gedanken vom Kopf nicht ins Herz lassen. Man muss sich nicht mit dem identifizieren. Und das, denke ich, ist eine ganz entscheidende Voraussetzung, um besser mindestens mit deprimiert zu sein, umzugehen. Schwer depressive Menschen haben Schwierigkeiten, so etwas zu machen und sich von diesen Gedanken zu distanzieren. Dort braucht es oft eben auch andere, nicht zuletzt auch medikamentöse Therapien.
Ihr habt vorhin gesagt, dass ihr selber auch so depressive Verstimmungen durchaus kennt. Was macht ihr in so einem Moment, wo ihr das merkt, jetzt bin ich wieder so in einer depressiven Stimmung, was macht ihr da?
Ich schaue natürlich auch an, wie ist denn meine aktuelle Lebenssituation? Gibt es etwas, manchmal kommt ja das auch überraschend, so, dass ich mich einfach ein bisschen deprimiert fühle und gar nicht gut fühle. Und dann frage ich mich schon, wie ist jetzt das auf etwas hin, was ich gar nicht beachtet habe? Ich etwas übersehen, tut mich etwas belasten. Das führt manchmal zu einer Lösung oder zu einer Antwort. Und dann ist es auch leichter, mit dem Deprimiertsein umzugehen, weil ich es besser verstand. Das andere, was vielleicht für mich auch wichtig geworden ist, ich schaue immer mehr darauf, mir Zeit zu nehmen. Ich bin ein Mensch, der viele Aufgaben hat, wo ein bisschen Gefahr ist, dass er sich verläuft, veräusserlicht, immer etwas nachrennt und gar nicht mehr bei sich ist. Und ich schaue eigentlich sehr dafür, dass ich mehr kann im Augenblick leben kann. Jetzt habe ich einen Beruf, der mir das natürlich auch ein bisschen erleichtert, weil in der Psychotherapie, auch von depressiven Menschen, ist es ganz wichtig, dass der Therapeut ganz beim anderen Mensch ist, aber letztlich eben auch ganz bei sich ist. Und dass er so aus dem Augenblick, aus dem kreativen Spüren aus dem Augenblick kann handeln und reagieren.
Der Zürcher Psychiater Professor Daniel Hill im Beitrag von Lorenz Marti. Mehr zu dem Thema bringt auch die Sendung Perspektiven mit dem Titel Schatten auf der Seele. Morgen um 8:30 auf DRS2. Der Seis am Samstag zur Abend jetzt dann gerade mit dem Glockengeläut und heute mit der Glocke von der katholischen Kirche St. Blasius von Tinizong im Kanton Graubünden. Sie ist schon von den alten Römern gebraucht worden. Und das natürlich zu Fuß, aber zum Teil auch schon mit Ross und Wagen. Die Rede ist von der rätischen Passroute vom Hinterrheintal, das Oberhalbsteingebiet, und über den Julia nach Norditalien. Gefunden worden aus einer Zeit sind alte Münzen und auch Strassenreste, und es gibt Angaben dazu im Verzeichnis von der wichtigsten römischen Reichsstrasse aus dem 3. Jahrhundert nach Christi. Und jetzt? Jetzt wird's spannend. Als einzige Reisestation zwischen Chur und dem Bergell wird Tinetione, das heutige Tinizong, bis Avonin aufgeführt. Und auch im Mittelalter und in der Neuzeit hat die Siedlung mit dem fremdtönenden Namen im Zusammenhang mit dem Transitverkehr durch die Bündneralpen eine Vorrangstellung eingenommen. An dem Ort ist ein Güterumschlagplatz gsi und gleichzeitig ist der an der Spitze von einer Port gsi. So haben die Transportgenossenschaften von den einheimischen Bauern geheissen, wo den Warenverkehr auf einem bestimmten Streckenabschnitt kontrolliert haben. Tinizong liegt in der weiten Mulde vom Oberhalbsteingebiet am Fuss von einer markanten Talstufe zusammen mit dem kleinen Dorf Rona. Oberhalb von dem Geländesprung sind die beiden eine politische Gemeinde mit 300 bis 400 Einwohnern. Arbeiten tun die meisten in der Landwirtschaft und im Kleingewerbe. Auf dem kirchlichen Gebiet sind die beiden Ortschaften aber durch zwei Pfarreien getrennt. Die beiden haben sich schon 1907 für die Eigenständigkeit in Sachen Kirche entschieden. Kirche St. Blasius von Tinizong ist eine denkmalgeschützte, südländisch anmutende Barockanlage aus Mitte vom 17. Jahrhundert. Und sie darf ganz klar als das architektonische und künstlerische Prunkstück von Tinzenz, so hat gemeint bis 1943 offiziell geheissen, bezeichnet werden. Die ganze Innenausstattung überstrahlt der glanzvolle spätgotische Flügelaltar, wo als grosses Werk vom süddeutschen Meister gilt. Schon mehrere Museen haben sich darum bemüht, das Juwel zu kaufen. Aber die Tinzener haben immer abgelehnt. Der Schaft vom Turm ist noch aus dem Mittelalter. Das Glockengeläut und der elegante, farbig gemalte, achtseitige Aufsatz mit Laternenkönig hat der Turm dann 1671 bekommen. Die fünf Glocken sind zwischen 1821 und 1958 aus der Werkstatt vom Grasmeier und aus der Werkstatt Theus und Rütschi gekommen. Und auf der grossen Glocke ist zu lesen: Von jedem körperlichen und seelischen Gebrechen befreie uns, Herr Jesus Christus. Thank you. Glocke von der katholischen Kirche St. Blasius von Tini Zong im Kanton Graubünden. Die Glocke und auch weitere Glocken können Sie nachhören unter deresseis.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.